Seelenfutter Folge 141 von der Armut im Stoppelfeld und dem Ton der Liebe. Gedichte von Clemens Brentano und Adelbert von Chamisso.
Und ist das Feld einst abgemäht, die Armut durch die Stoppeln geht, sucht Ehren, die geblieben, sucht Lieb, die für sie untergeht, sucht Lieb, die mit ihr aufersteht, sucht Lieb, die sie kann lieben.
Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid an euren Geräten und dem Seelenfutter lauscht. Zum 141. Mal sind wir dabei, Susanne Gasowski, Autorin, seit zwei Folgen aus Hamburg und sonst immer von Eiderstedt.
So ist es.
Mein Name ist Friedemann Magber, Pastor aus Husum. Zwei Gedichte, dazu jeweils ein Bibelvers und wir gucken mal, was passiert. Heute zwei Very Special Texts von Brentano und von Chamisso. Ich freue mich sehr auf heute Abend und schön, dass du wieder dabei bist, Susanne. Ohne dich geht's ja nicht.
Also ich gehöre ja so ein bisschen mit zum Inventar, ja, genauso wie
absolut,
du. Genauso wie du. Ja. Und ich muss sagen, ich freue mich. Ich hab mir jetzt wirklich vorgestellt, wir machen das jetzt seit fast 3 Jahren. Und ich finde die beiden Texte, die wir uns heute vorstellen und gegeneinander stellen, die finde ich so aufregend. Ich habe mich selten auf eine Folge so gefreut wie auf diese, muss ich sagen. Wirklich.
Na holla.
Na holla, oder?
Jetzt ein Spannungsbogen. Wollen wir doch mal gucken.
Ich bitte
doch. Ich weiß nicht, ob du Kurt Krömer kennst, Shea Krömer.
Diese, ja, sicher.
Auf Apple. Mal sehen, was uns die Katze heute vor die Tür gelegt hat. Ne? Ja. Gucken wir mal. Also ich fange einfach mal an mit Clemens Brentano, diesen wunderbaren Dichter der sogenannten Heidelberger Romantik und nicht ganz neu bei uns ist, aber erst einmal bisher im Seelenfutter aufgetreten, Folge 81 habe ich nachgeblättert. Dieses tolle Gedicht, wenn der lahme Weber träumt, er webe, weißt du noch?
Ja, ne? Ich weiß es.
Da hattest du den Pessoa-Text und ich hatte den Brentano dazu gestellt. Und den habe ich, dieses Weber-Gedicht, ungefähr in den letzten Wochen 3-mal aufgeschlagen, gedacht, oh, das könnte man mal nehmen. Ach nee, das hatten wir schon. So. Zum Glück hat Brentano noch ein zweites Gedicht geschrieben oder noch viel mehr, aber ich habe noch ein zweites gefunden.
Zum Glück, ja.
Und will einfach noch mal ein bisschen erzählen für dich zur Erinnerung und für euch alle zur Auffrischung. 1788 geboren im heutigen Koblenz. 1842 ist er im bayerischen Aschaffenburg verstorben. Gehört gemeinsam mit Achim von Arnim zu der sogenannten Heidelberger Romantik. Also das ist nicht die ganz frühe, aber doch noch eine eher frühere Romantikphase. Für die einige stehen die beiden aber ganz besonders und die beiden verbindet mehr, als dass sie in einer ähnlichen Epoche am selben Ort in ähnliche Richtung gedichtet haben. Dazu gleich noch ein bisschen mehr. Zweiter Sohn des Frankfurter Kaufmanns Peter Anton Brentano und seiner zweiten Ehefrau Maximiliane, für die übrigens der junge Goethe auch so geschwärmt hatte. Clemens Brentano hat viele Geschwister, unter anderem Bettina, die uns auch schon hier begegnet ist. Später soll sie heißen Bettina von Arnim, als Mädchen Bettina Brentano. Sie hat den Achim von Arnim dann später geheiratet. Brentano hat eine gescheiterte kaufmännische Lehre hinter sich, als er dann das Studium der Bergwissenschaft in Halle aufnimmt. Weißt du das noch? Das fand ich sehr faszinierend damals. Medizin studiert in Jena. Ich muss mich hier mal gerade ein bisschen frei röcheln. In Jena trifft er Goethe und Herder, also Weimarer Klassik, und trifft er Schlegel, Fichte, Tieck, Frühromantik. Wahnsinn, da ist was los gewesen. Und geht dann nochmal zum Philosophiestudieren nach Göttingen. Er ist zweimal verheiratet, seine erste Frau Sophie stirbt nach wenigen Jahren bei der Geburt des dritten Kindes. Mit ihr ist er zusammen nach Heidelberg gegangen und da hat er sich zusammengetan mit Achim von Arnim, die sich schon vorher kannten. Aber da haben sie eine Zeitschrift rausgegeben, Zeitung für Einsiedler heißt es. Das ist schon auch sehr romantisch programmatisch. Und gemeinsam die Volksliedsammlung des Knaben Wunderhorn dort gesammelt und rausgegeben. Mir besonders vertraut durch die Vertonung von Gustav Mahler, aber natürlich darüber hinaus einfach ein tolles Ding. Religiös übrigens ganz bewegt gewesen, aus einer katholischen Familie da geprägt und dann also mit vielen anderen Geistern in Kontakt gewesen, unter anderem gehört er mal zur Erweckungsbewegung, ist dann wieder sozusagen rekatholisiert und hat unter anderem in Dümen in Westfalen die Visionen einer Nonne aufgezeichnet, Schwester Anna Katharina Emmerich. Das ist von daher bemerkenswert, als es das 40 Folio-Bände umfasst. Da schreibst du
eine Weile dran. Ja, da schreibst du eine Zeit, ja.
Zum Schluss ist er dann in Schwermut verfallen und in seinem Todesjahr zum Bruder nach Aschaffenburg gezogen und dort gestorben und beigesetzt. Ja, und von ihm stammt das Gedicht, das ich jetzt vorstelle, 1835 geschrieben, 1837 veröffentlicht, also 5 Jahre vor seinem Tod. Als er es schreibt, also schon ein fortgeschritten reifer Mann mit 57 Jahren. Das ist nicht unwichtig, weil es um die Reife gleich am Anfang geht. Hm. Ich lese uns das mal vor.
Bitte.
Was reif in diesen Zeilen steht, was lächelnd winkt und sinnend fleht, das soll kein Kind betrüben. Die Einfalt hat es ausgesät, die Schwermut hat hindurch geweht, die Sehnsucht hat's getrieben. Und ist das Feld einst abgemäht, die Armut durch die Stoppeln geht, sucht Ehren, die geblieben, sucht Lieb, die für sie untergeht, sucht Lieb, die mit ihr aufersteht, sucht Lieb, die sie kann lieben. Und hat sie einsam und verschmäht die Nacht durch, dankend im Gebet die Körner aufgerieben, liest sie als früh der Hahn gekräht, was Lieb erhielt, was Leid verweht, ans Feldkreuz angeschrieben. O Stern und Blume, Geist und Kleid, Lieb, Leid und Zeit und Ewigkeit. Clemens Brentano.
Ein unglaublicher Text.
Oder?
Ja, es ist ein, also, es ist Wahnsinn. Also, man muss ihn wirklich, eigentlich muss man ihn lesen, es ist aber auch, wenn du ihn sprichst und wenn man ihn hört, er ist wirklich umwerfend. Warum hast du ihn mitgebracht, jetzt abgesehen davon, dass du noch ein Brentano-Gedicht finden wolltest?
Also ich habe mich in dieses Gedicht sofort verliebt, als ich das gelesen habe. Ich finde, es hat alles. Also es hat eine so fließende Sprache. Es ist schon ein Genuss. Es könnte irgendwie inhaltlich aus dem Telefonbuch kommen. Es klingt einfach schön. Ich mag's gerne. Ich mag's gerne so gerne hören, weil die Sprache Rhythmus und eine gute Fließrichtung, eine gute Fließgeschwindigkeit hat. Und dann hat dieses Gedicht unglaublich schöne prägende Bilder. Und diese Bilder nutzt Brentano, um ein ganz, ganz großes Thema zu setzen, nämlich das, was bleibt oder was die Geschichte des Herzens sozusagen in 3 Strophen mit einem Appendix, der es unglaublich in sich hat. Aber ich gehe noch mal kurz auf diese Bilder, weil dieses Mittelbild oder in der 2. Strophe mich so berührt hat, dieses Motiv und ist das Feld einst abgemäht, die Armut durch die Stoppeln geht, sucht Ehren, die geblieben, sucht Lieb und so weiter und so weiter. Also das habe ich sofort vor Augen, wie diese Nachlese auf dem Feld, die ja zugelassen ist, die Bauern akzeptieren, wenn sie ihre Ernte eingefahren haben, dass die armen Leute nochmal übers Feld gehen, durch die Stoppeln gehen und nachlesen, ob es Kartoffeln sind oder hier die Ähren. Also so ein ganz inniges, aber auch ganz bedürftiges und sehr suchendes, suchstarkes Bild. Und dann geht es um die Liebe, die da in dreifacher Art so ausgelegt ist. Also schöner kannst du es doch nicht machen, oder?
Ich kann dir wirklich überhaupt nicht widersprechen. Ich finde dieses, es sind ja fast für mich drei Strophen, muss ich sagen. Also man liest es so in einem durch, aber ich finde, es teilt sich ja so ein bisschen in drei Teile. Und diese Armut, die durch das Feld geht, also das Bild ist so stark und so es steht einem so klar vor Augen, ja, mit welcher Bedürftigkeit, ganz klar, aber auch dennoch mit welcher Würde und Anmut und durch dieses Stoppelfeld gegangen wird, die letzten Ähren gesucht, die letzten Körner gemahlen, auf der Suche nach Nähe und Liebe und dem, was wirklich wichtig ist, was nährt, ja, was nährt. Und das hat er so wunderbar in Worte gebracht. Das ist ganz bemerkenswert. Und der Einstieg, deswegen sage ich, es sind so drei Zeilen, drei Teile. Ne? Der Einstieg ist ja noch etwas abstrakter, was reif in diesen Zeilen steht, was lächelnd winkt und sinnend fleht. Das soll kein Kind betrüben. Das ist noch relativ vage. Auch dieser Dreiklang, der dann kommt, die Einfalt hat das ausgesät, die Schwermut hat ihn durchgeweht, die Sehnsucht hat's getrieben.
Ja, das ist einfach.
Das ist so schön. Ja.
Also da wird es also das, worum es geht, wird
da entsteht es
so stark qualifiziert. Ja. Also es hat was mit Einfalt zu tun, mit einer Naivität, die ja ein ganz zentrales Element der Romantik ist. Ja. Also das Direkte, das echte, nach dem vorher sehr viel gedrechselt und ziseliert wurde hier, also sozusagen das Unmittelbare, dann aber auch die Schwermut, die ja ein Lebensthema war von Brentano, das schließlich immer größer wurde, aber das natürlich auch zur Lebensreife dazugehören mag, aber die Antriebskraft ist die Sehnsucht.
Die Sehnsucht hat's getrieben. Und dann stand es da, und ist das Feld einst abgemäht? Also nachdem es dann sozusagen zur Reife gelangt ist, und die Ernte dann eingefahren ist, dann geht die Armut dadurch und nimmt sich das, was übrig geblieben, was ist die Essenz des Ganzen möglicherweise.
Ganz genau, ja. Und das ist ja auch für ein Lebensbild eigentlich ganz stark. Also wenn der Sturm vorbei und die großen Themen und die großen Gesten und das ach so bedeutsame irgendwie gewesen ist, dann guckt die Armut, was ist eigentlich liegen geblieben und sucht es auf, sucht die Liebe, die für sie untergeht, die mit ihr aufersteht, die sie selbst lieben kann. Dann kommt dieses Nachtbild.
Genau.
Da sitzt die Liebe also und die ganze Nacht hindurch werden die Körner aufgerieben. Und dann schaut sie, was da drin ist. Sie liest in diesem geriebenen, also in dem Mehl, was Lieb erhielt, was Leid verweht. Ans Feldkreuz angeschrieben, also auch sich sozusagen erhöht zu einer Wegesbotschaft. Und dann ist die dritte Strophe zu Ende, also es sind jetzt tatsächlich drei Strophen, sechs Zeilen, und dann gibt's einen Doppelpunkt und auch hier natürlich einfach genial aus der Form ausbrechen, ansonsten ist das ja alles formal unglaublich schön und stimmig, aber hier muss es noch einen Doppelpunkt geben und dann dieses ganz berühmte O Stern und Blume, Geist und Kleid, Lieb, Leid, Zeit und Ewigkeit. Also das sind die ganz großen Bilder, die großen Träume, der große Ertrag eines Lebens.
Ja, genau.
Stern und Blume.
Stern und Blume.
Wahnsinn.
Genau, Lieb, Leid, Zeit und Ewigkeit. Ja, also ganz toll. Also genau, das ist sozusagen ein ganzer Lebensreigen, ja, in diesem Gedicht. Ganz intensiv und mitreißend. Ich war sehr dankbar, als ich den Text, ich kannte es nicht, unglaublich gefreut, es kennenzulernen. Hab auch, muss ich zugeben, was ich sonst normalerweise nie mache, auch so ein bisschen um dieses Gedicht herum mal gelesen, weil es mich so mit, also weil ich gedacht habe, was für ein großer Text, ja. Und natürlich ist er auch, glaube ich, eines der bekanntesten Gedichte von Brentano, was ich allerdings, wie gesagt, nicht kannte.
Wie du sozusagen das Big Picture in 20 Zeilen kriegst, das ist und zwar dabei so unterhaltsam und auch freundlich und liebevoll. Also es kennt die Schwere, aber es ist nicht gezeichnet aus Schwere.
Überhaupt nicht.
Und das ist
und die Armut hat da wie gesagt gar nichts bedrückt. Also natürlich hat das was sehr Bedrückendes, hinter dieser Ernte hergehen zu müssen und die Reste vom Feld aufzulesen. Aber in diesem Text überhaupt nicht, weil es sich um das Wesentliche kümmert, ja, weil es sich anschaut, was noch da ist, wie du schon sagtest, was übrig geblieben ist nach dem großen Sturm dieses Lebens.
Und du hast es, finde ich, wunderbar benannt. In großer Würde.
Ja,
das ist es. Ja. Das ist es. Also sie ist entscheidend dabei, damit diese zweite Erntebilanz auch wirklich gelingt.
Genau.
Die wirklich. Also ich freue mich, dass ich das gleich nochmal lesen darf. falls irgendjemand uns heute das erste Mal hört, was ich mir überhaupt nicht vorstellen kann, aber dann will ich doch der Person sagen, jetzt hören wir ein Bibelwort,
genau,
dass du dazu stellst,
so ist
dass du in Klang bringst, und ich bin gespannt, erzähle.
Ja, ich habe tatsächlich bin ich fündig geworden bei einem relativ bekannten Wort, das sich mir aber fast sofort aufgedrängt hat, als ich den Text das erste Mal las, ich finde, er passt ganz wunderbar. Es ist von Jeremia 29, Vers 13 und 14a. Und wenn man diese Verse hört, kennen sie fast jeder. Ihr werdet mich suchen und finden. Denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen. Ja, das ist das, was die Armut in großer Würde macht. Ja. Von ganzem Herzen suchen und das finden, was wichtig ist. Und das und das finde ich in diesem Wort auch.
Mhm. Ja, das ist unglaublich schön, das ist in der Tournee. So beides zusammenkommt. Ja. Also diese Sehnsucht zu finden und die Gnade, sich finden
genau,
zu lassen.
Genau, und diese Gnade und die Hoffnung, dass man es dann auch finden wird, wenn man es von ganzem Herzen tut. Jetzt lies uns den wunderbaren Text nochmal dazu, bitte.
Ja, das mache ich. Was reif in diesen Zeilen steht, was lächelnd winkt und sinnend fleht, das soll kein Kind betrüben. Die Einfalt hat es ausgesät, die Schwermut hat hindurch geweht, die Sehnsucht hat's getrieben. Und ist das Feld einst abgemäht, die Armut durch die Stoppeln geht, sucht Ehren, die geblieben, sucht Lieb, die für sie untergeht, sucht Lieb, die mit ihr aufersteht, sucht Lieb, die sie kann lieben. Und hat sie einsam und verschmäht die Nacht durch, dankend im Gebet, die Körner aufgerieben, liest sie, als früh der Hahn gekräht, was Lieb erhielt, was Leid verweht, ans Feldkreuz angeschrieben, O Stern und Blume, Geist und Kleid, Lieb, Leid, und Zeit und Ewigkeit.
Ich höre immer, ich weiß nicht, wenn du das so sagst, ich höre dahinter immer ein Amen. Das ist ganz bemerkenswert. Das ist völlig faszinierend eigentlich.
Okay.
Steht da nicht, weiß ich auch nicht warum. Aber ist so. Ist gerade das, gerade die letzten beiden Verse, finde ich, sind so eindrücklich.
Wahnsinnig. Ja, wir könnten jetzt noch eine halbe Stunde, mir ist auch dankend im Gebet haben wir gar nicht. Aber das überlassen wir der nächsten Podcast-Generation. Jetzt passiert nämlich was Tolles.
Ja.
Susanne, du hast jetzt dazu einen Text gestellt. Hau rein. Ja. Ich kenne den schon. Ihr müsst gleich.
Ihr werdet Augen machen. Ihr werdet euch wirklich. Es ist. Ich hab gesucht und gesucht. Ich hab dieses Gedicht gelesen.
Hat auch echt ein bisschen gedauert bei dir.
Es hat wirklich gedauert, weil ich fand dieses Gedicht so wunderbar. Genau, um Gottes Willen. Was stellt man zu diesem perfekten Text? Und durch Zufall, wirklich durch reinen Zufall, beim Stöbern in einem Gedichtband, fast ein bisschen. Ja, also sozusagen ratlos traf ich auf ein Gedicht von Adelbert von Chamisso, den wir gar nicht hatten. Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir ihn schon mal hatten.
Doch.
Hatten wir schon mal, ne? Ja, Adelbert von Chamisso.
Aber ewig her und einmal nur.
Genau. So, und man muss es einfach, man muss es direkt ansprechen. Er ist ein Zeitgenosse Brentanos, 1781 geboren, in Frankreich, in der Champagne, auf dem Schloss seines Vaters, eines Grafen Louis-Marie de Chamisso, und eines von 7 Kindern. Eine feudale Zeit damals natürlich, aber 1781, wir ahnen schon, Ende der absolutistischen Herrschaft, die Revolution steckt ihre Fühler aus, so eben auch in dieses väterliche Schloss. Die Familie wird vertrieben, das Schloss wird verbrannt, die Familie flüchtet über Belgien und Holland schließlich nach Deutschland, und Chamisso kommt 1796 oder 1795 ungefähr nach Preußen und wird Page bei Königin Friederike Luise von Preußen in Berlin. Sie kümmert sich um ihn, er erhält geregelten Unterricht. Man muss sagen, da ist er gerade mal 15 doch, immerhin, und wird dann auch zum Leutnant ausgebildet, schlägt dann die militärische Laufbahn ein. Seine Eltern kehren zurück nach Frankreich, er bleibt im preußischen Heerdienst nicht gerne und hat eben auch eine ganz weiche, eine ganz musische Seite, hat früh angefangen zu lesen, früh angefangen auch zu schreiben. Hat zum Beispiel besucht in Berlin dann zum Beispiel auch Vorlesungen von Schlegel, gründet den romantischen Nordsternbund, ist auch ein begeisterter Romantiker, muss man sagen. 1805 wird dann sein Heer verlegt, und Gott sei Dank muss er nicht gegen Frankreich in den Krieg ziehen, napoleonische Kriege, sein Heer gibt auf und er geht nach Frankreich. Schwierige Zeit beginnt, ruhelose Jahre. Er wandert immer zwischen beiden Welten und trifft dann tatsächlich in Deutschland oder gar nicht in Deutschland, sondern in der Schweiz auf die Baronin von Stell-Holstein, eine französische Schriftstellerin. Sie befähigt ihn oder inspiriert ihn, sich der Botanik zuzuwenden. Chamisso ist ein großer Botaniker, dazu gleich mehr. Und im Sommer 1813 entsteht dann zurück in Berlin sein wohl bekanntestes Werk Peter Schlemihls Wundersame Geschichte. Ein Kunstmärchen über einen Mann, der seinen Schatten an den Teufel verkauft. Gegen ein sehr klein Gold, das nie zur Neige geht. Eine wunderbare Geschichte und eine unglaublich inspirierende Geschichte für ganz, ganz viel andere Künstler und Schriftsteller. E.T.A. Hoffmann hat diese Figur in einer Erzählung aufleben lassen. Jacques Offenbach lässt sie auftreten in Hoffmanns Erzählungen. Unter anderem, und Hans-Christian Andersen hat in seinem Märchen Der Schatten dieses Motiv von Peter Schlemihl aufgegriffen. 1815 dann unternimmt Camusot eine Weltumsegelung. 3 Jahre ist er unterwegs. Im Pazifik, in Polynesien, in Hawaii entdeckt die legendäre Nordwestpassage, also nicht er, sondern tatsächlich seine ganze Mannschaft. Er kartografiert große Teile der Küste Alaskas. Und als er dann zurückkehrt nach Berlin, wird er auf Betreiben Alexander von Humboldts in die Preußische Akademie der Wissenschaften aufgenommen. Er hält die Ehrendoktorwürde der Universität in St. Petersburg. Das ganze Forschungsschiff war nämlich russisch finanziert. Und als er dann zurückkehrt nach Berlin, wird es ein bisschen ruhiger um ihn. Er heiratet beginnt auch verstärkt zu schreiben und zu dichten. Hat dann 1831 veröffentlicht seinen ersten Gedichtband und stirbt dann 1838, bekannt und hochdekoriert mit 57 an Lungenkrebs. Ich glaube, gesagt haben wir damals auch, dass der bisher einzige Literaturpreis für deutschsprachige Migrationsliteratur seinen Namen trägt, den Adelbert von Chamisso-Preis der Robert-Bosch-Stiftung.
Und weißt du was? Da ist er uns begegnet. Eben nochmal hier nachgeguckt. Mhm. Also wir hatten keinen Text von ihm, aber einen Text von Aleph Tekinay.
Ja, richtig, genau.
Und sie ist Preisträgerin des Chamisso-Preises. Genau. Deswegen gehört er irgendwie schon dazu, aber nicht mit seinem Text. Das ist jetzt der erste Originaltext beim Seelenfutter. Ein Glück.
Ein Glück, oder? So, und das Gedicht, das ich uns jetzt mitgebracht habe, hat er 1828 geschrieben. Und das Gedicht geht so. Sterne und Blumen, Blicke, Atem, Töne. Durch die Räume ziehen ein Ton der Liebe, Sehnsucht. Mit verwandten Tönen sich vermählen, glühen, nie verhallen. Und die Blumen und die Sterne lieben. Gegenliebe, Sehnsucht. Adelbert von Chamisso.
Ach, Susanne, das ist ja der Hammer. Das ist ja der Hammer.
Also man müsste die beiden Texte jetzt wirklich mal nebeneinander legen, um zu wissen, was für ein Hammer das ist.
Lass mich doch noch mal kurz den Schluss lesen. Den Schluss lesen, genau. Von Brentano. Und hat sie einsam und verschmäht die Nacht durch, dankend im Gebet die Körner aufgerieben, ließ sie als früh der Hahn gekräht, was lieb erhielt, was Leid verweht, ans Feldkreuz angeschrieben, o Stern und Blume, Geist und Kleid, Liebleid und Zeit und Ewigkeit.
Und jetzt Sterne und Blumen. Blicke, Atem, Töne, durch die Räume ziehen ein Ton der Liebe. Sehnsucht, mit verwandten Tönen sich vermählen, glühen, nie verhallen und die Blumen und die Sterne lieben. Gegenliebe, Sehnsucht. Als ich den Text las, habe ich gesagt, es kann nicht anders sein, als dass Chamisso diesen Text kannte. Das kann ich mir nicht anders vorstellen, oder?
Oder umgekehrt. Das er ist ja 7 Jahre früher entstanden.
Ja, durchaus. Ja, nein, es muss umgekehrt sein, selbstverständlich.
Es ist wirklich faszinierend, wie nah die sich sind. Und entweder atmet sie ein Geist oder sie kennen sich einfach.
Ja.
Ich habe auch so gedacht, weißt du, also Brentano sagt, du Ada, alte Keule, in 180 Jahren sitzen die und dann legen sie Gedichte zusammen. Was hältst du hier von dem? Als hätten sie es für Seelenfutter gemacht, oder?
Ich finde, das ist so, also ich habe, glaube ich, weiß gar nicht, ob wir jemals Texte hatten, die so miteinander verschränkt waren. Also die so korrespondieren, wo Brentano so viel aufnimmt, was Chamisso andeutet, ja, was er, du hast ja vollkommen recht, er ist natürlich früher entstanden, also wo er atemlos und mit den, viel Ausrufezeichen und
den Ton setzt, ne?
Ja. Genau, ganz genau. Betonung setzt und Sehnsucht und aber alle Themen, die Brentano aufnimmt, ja, sind in diesem Gedicht gesetzt. Ja.
Und gleichzeitig, Susanne, finde ich es so anders.
Ja, ist es.
Also
ja,
es ist sozusagen seelenverwandt. Und dann finde ich es von der Sprache so krass modern. Also ja, es könnte auch 150 Jahre später geschrieben sein, weil es ja sich völlig frei macht von Form, sich völlig frei macht auch von Satzstruktur. Es ist selten irgendwie, nee, es ist kein Satz, der so funktioniert, wie wir es mal im Deutschunterricht gelernt haben.
Ja.
Es ist ein Ausruf oder, also ich glaube, das geht eigentlich nur unter Substanzen, die das Bewusstsein erweitern. Also es kommt für mich wirklich überbordend und euphorisch und ekstatisch vor.
Ekstatisch, genau. Es ist fast wie ein Fiebertraum. Ja, genau. Ich finde auch, das ist ekstatisch. Es sind auch fast nur Ausrufe, es sind ganz viele Ausrufezeichen. Hm. Es sind genau Einwortsätze, ein Vers, ein Wort.
Blicke, Atem, genau. Töne.
Genau, gegen
wow,
diese Sehnsucht.
Das ist, ja. Also wie ein, na, Staccato ist es nicht, aber so ein Aneinanderreihen, ohne dass die Sprache die Verbindung schafft, sondern das ist, diese Worte sprechen miteinander.
Genau.
Und insofern ist es ganz anders als der Brentano, weil das ja fließt und rollt und sich schüttelt und sich reimt.
Ja, selbstverständlich, ganz genau. Aber es ist einfach nur, genau, es ist nur alles
und
enthalten.
Und Jamis ist so modern, ja, meine Güte.
Ja, ja, genau, ich finde auch. Und es ist einfach alles enthalten und er bietet es so an und man hat das Gefühl, dass Brentano es so aufnimmt, ja, und sich darin Bilder vorstellt und sich darin sich sozusagen seine eigene kleine Geschichte dazu macht, weil Chamissos Text wirklich einlädt dazu, seinen eigenen Weg dadurch zu finden, ja, und seine eigene Spur zu hinterlassen. Er gibt wirklich dadurch, dass er die Form so auflöst. Und ich finde auch, es ist krass modern. Es hat überhaupt, es hat in seiner Strukturlosigkeit irgendwie tatsächlich findet es seine Form und er bietet einfach an. Und du kannst andocken oder weggehen. Du bist immer gezwungen, dich, wenn du es liest und hörst, dich zu diesen Worten zu verhalten, ja, dich irgendwie dazu zu stellen. Also Töne, Ausrufungszeichen, Blicke, Atem, ja, und all das sind ja starke Worte, Sehnsucht, Gegenliebe.
Und ganz, ganz große Zustände.
Ja,
also
genau.
Mit verwandten Tönen sich vermählen. Das ist ein ganz gewagtes, ein anreizendes Bild. Glühen, nie verhallen. Was heißt denn dieses nie verhallen? Da bleibt immer ein Klang und es hört nicht auf. Die Intensität bleibt, die Energie bleibt und die Blumen und die Sterne lieben. Also das ist eine solche Kraft in diesem Mittelteil. Ich finde es großartig, wahnsinnig.
Ja, und ich finde, was ich bei Chamisso auch so faszinierend finde, es gibt ja ein Wort, das sich tatsächlich wiederholt, das ist dieses Sehnsucht-Ausrufezeichen. Also es ist ein Sehnsuchtsmotiv, es ist der die Sehnsucht nach dieser Art von Verbindung, von diesem Ton der Liebe, diesen verwandten Tönen, die sich vermählen können, die nicht verhallen, in die ich mich hineingeben kann. Und dieses Sehnsuchtmotiv nimmt Brentano wieder auf, finde ich, aber anders. Und er bei ihm hat man dann das Gefühl anzukommen. Bei Chamisso hat man nie das Gefühl, dass es zu Ende geht, sondern dieser glühende Wunsch, der bleibt.
Der explodiert irgendwas. Ne?
Ja.
Und es ist freigesetzt. Ich sag etwas mal zum vorletzten Wort. Also es endet, die haben nie verhallen und die Blumen und die Sterne lieben. Punkt. Gegenliebe. Sehnsucht. Was meint diese Gegenliebe für dich?
Angenommen sein, glaube ich. Also das ist das, was ich da spüre, ist wirklich dieses Suchen nach Verständnis, nach angenommen, nach Ankommen. Also das, was Brentano aufnimmt, also was er sozusagen zu Ende führt, es ist das ist das, was Chamissos Gedicht so drängend sucht, dieses angenommen sein. Mhm. Ja, und das verstehe ich darunter.
Ja, und das gefällt mir gut. Also ich denke da eben auch, es ist sozusagen eine Sphäre der Liebe, die dort entsteht. Also es ist nicht so ein Anbeten von etwas, was mir entfernt ist oder mir distanziert ist, sondern das ist ein Kosmos der Liebe, in dem sich gegenseitig es sich einfach liebt, so, ne? Also dass ein Raum voller Liebe dort ist, der Blumen und Sterne und mich umschließt.
Und der auch der auch keine Form hat, der nirgendwo hingeht oder endet, sondern da geht's wirklich rein um dieses Gefühl, um diese Wucht, diese Macht dessen, was in dieser Liebe ist. Ja.
Ja, also wirklich ein rauschhaftes Gedicht.
Dazu hast du ein wunderbares Bibelwort gestellt.
Ja, das Bibelwort, ich muss gestehen, es ist fast länger als das Gedicht, aber es nimmt diesen Rauschton auf und dieses irgendwie auch sich absurde überschlagen. Also mit etwas, was ohne Sprache und ohne Worte ist und unhörbar und Schall ist und laut ist und nichts ist. Und so steht es. Ich fasse mich wieder zusammen. Psalm 19. Also ich würde sagen, es ist von denselben Substanzen genommen worden wie bei Chamisso. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes, die Feste verkündigen seine Hände Werk. Ein Tag sagt's dem anderen, eine Nacht tut's kund der anderen. Ohne Sprache und ohne Worte, unhörbar ist ihre Stimme. Ihr Schall geht aus in alle Lande und ihr Reden bis an die Enden der Welt. Das ist euphorisch, oder?
Das ist euphorisch. Das ist wunderbar. Das nimmt wunderbar diese Atemlosigkeit mit und diese Sehnsucht und diese Kraft, mit der gesucht wird. Sehr schön. Sehr gerne. Sterne und Blumen, Blicke, Atem, Töne. Durch die Räume ziehen ein Ton der Liebe. Sehnsucht. Mit verwandten Tönen sich vermählen, glühen, nie verhallen und die Blumen und die Sterne lieben. Gegenliebe, Sehnsucht. Adelbert von Chamisso.
Wahnsinn.
Verrückter Text, ja, ich finde auch. Was für ein schönes Seelenfutter, oder? Was für zwei Gedichte, die so.
Ich finde auch, ich hoffe, ihr findet das auch. Und sagt nicht, die sind irgendwie jetzt ein bisschen abgedreht, die beiden.
Was haben die wohl gegessen?
Denn sie erzählt von der Armut im Stoppelfeld und von dem Ton der Liebe. Ich finde, diese Gedichte wollen vorgestellt werden. Und vielleicht habt ihr Lust, uns darauf zu schreiben. Seelenfutter@kirche-husum.de ist unsere Adresse.
Wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn ihr euch meldet. Und nächste Woche sehen wir uns wieder. Und wir haben auch noch eine kleine Überraschung im Petto, oder?
Das kann man sagen. Ja. Also nächste Woche. Das ist dritter Advent, 142, und dann kommt irgendwann das Wiegenfest, das ist 144. Zu Weihnachten haben wir wieder einen Gast, ein Weihnachtsspecial sehr, sehr vom special. Seelenfutter. Aber und da freuen wir uns riesig drauf, dass Ali Özdil aus Hamburg dabei ist, ein muslimischer Gelehrter und Kenner der orientalischen Texte und Gedichte. Und ich glaube, das wird ein großes Fest werden, wenn wir mit ihm zusammen Weihnachtstexte
austauschen. Ich freue mich wahnsinnig darauf und ich bin sehr geehrt, und dass er unser Gast sein wird, und freue mich auf die Aufnahme und bin auch gespannt, was ihr dazu sagt. Macht's gut. Bis bald, ihr Lieben. Bis dann.
Tschüss. Tschüss.